Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Selbst Nicht-Beatles dürften schon mal vom legendären White-Album der Beatles gehört haben. Das einzige Doppelalbum der Fab Four, veröffentlicht im November 1968. Die meisten Songs davon wären während eines spirituell inspirierten Indien-Aufenthalts geschrieben. Das weiße Album war eine ziemliche Abkehr von der aufwendig produzierten Sgt. Pepper-Platte. Es war auch die Platte, wo alle, selbst Paul McCartney und John Lennon, nicht immer miteinander, sondern manchmal auch nebeneinander arbeiteten. Das lag auch an Lennons Lebensgefährtin Yoko Ono, die vom Rest der Band eher skeptisch betrachtet wurde. Live haben die Beatles das weiße Album nie aufgeführt. Sie agierten ja praktisch nur noch im Studio und anderthalb Jahre später gab es sie auch gar nicht mehr als Band. Irgendwie gelten diese Spätwerke der Beatles auch als live unspielbar, sind sie aber offensichtlich nicht. The Analogues aus den Niederlanden haben sich auf die schwierigen Platten der Beatles konzentriert und sind derzeit auf Tour, um das weiße Album live zu spielen. Felix McGinn ist hier bei uns, beziehungsweise war vor der Sendung bei uns. Hello, nice to have you in the show.
Thank you very much for having me.
Wer sind Sie denn in der Band? McCartney oder Lennon?
I would be a John Lennon.
Ah, also Felix McGinn ist John Lennon, sehr interessant. Yoko Ono nicht mit dabei. Lassen Sie uns über das weiße Album sprechen. Da sind solche Gassenhauer wie Obladi, Oblada drauf, aber auch psychedelisches, wie zum Beispiel Piggies oder die George Harrison Ballade, While My Guitar Gently Weeps. Warum galt das immer als unspielbar, dieses Album?
Well, I think because it's quite a complex album. There are a lot of different styles being played on this album. I think the Beatles, they worked separately a lot on this album. So before, when they worked as a collective, now they were working separately in the studio. So you really get to hear them as individuals. If you look at John Lennon's stuff, Dear Prudence, Happiness is a Warm Gun, I'm So Tired, that sort of stuff, it's very personal. Whereas McCartney, we know, is like a master songsmith, writing these beautiful melodies and these really, really catchy tunes, what he's really, really good in. John Lennon would look for something more, in his mind, artistic and not to be, you know, he would laugh at Obladi Oblada and think, you know, why? That's why it has that piano intro. He apparently came in drunk and he said, you know, a stupid song, you need to do something like this. And so, that, so I think they were always challenging each other. And I think the White Album is probably the best look at the Beatles collectively that we have, without stuff being shaved off, like you have on other albums. He would play something and McCartney would say, no, maybe like this, maybe like that, whereas this one's probably just them, you know, I'm in the studio, this is what I've done. And, you know, it's a double album, so it's probably, most people say, too long, but now that I've played it quite a lot, I really, really enjoy it.
Felix McGinn hat gerade eben gesagt, klar, ein Doppelalbum, das weiße Album. Er selber mag es sehr, dieses Album nachzuspielen. Warum ist das so ein schwieriges Album? Auch weil die Beatles da ja nicht so richtig miteinander gearbeitet haben, sondern nebeneinander. Auf der einen Seite hatten wir dann Paul McCartney, der seine Songvorstellungen da eben verwirklicht hat. Auf der anderen Seite John Lennon, der so ein bisschen künstlerischer, artistischer an die Sache rangehen wollte. Man hat dann eben so eine Lennon-Songs, auch wie Dear Prudence zum Beispiel, auf diesem Album zu finden. Und das Ganze dann, weil das so verschiedene Stimmungen sind, die da zusammenkommen, das nachzuspielen, das ist eben nicht so ganz einfach. Sie touren durch die Welt und zeigen aber, dass man es eben doch spielen kann. Was ist da Ihr Anspruch, das Note für Note so nachzuspielen und alle Lieder dann in der Reihenfolge, wie man sie auf der Platte selbst findet?
Yes, that is the idea. The idea of the Analogues is not to be the Beatles, like these guys with suits and funny haircuts. The idea of the Analogues is to treat the music like classical music would be treated. So we sit down and we listen and we work out all the arrangements note for note on every instrument, try to find out what is being played. Is that, you know, is that a string quartet or is something being doubled on the back of that? And once that's all been done and worked out, everyone gets their little part to play and we try to play it as best as possible. And obviously our voices don't sound like the Beatles, but we try and come as close as possible with our own voices. So we would look at the vocals and we would note, I do anyway, I note the moments where John Lennon would take a pause for breath and stuff. So if you do all that, then you break the song down, which means when you actually come to singing it, you're actually really, really close to what it sounds like on the album without actually sounding like John Lennon, obviously, but you get as close as you can. So, and we do that basically with everything, with all the guitar parts, with the string parts, with the keyboard parts. It's like, it's nitty gritty finger picking stuff the whole way through, but it works. And The first time I played with these guys, I think when the music comes on, it literally is like standing in the record. That's the best way to describe it.
Felix McGinn hat gerade eben erzählt, wenn er mit der Band, mit den Analogs auf der Bühne steht und die fangen an zu spielen, dann hört es sich für ihn so an, als wenn er mitten im Album steht, weil eben dieser Sound dieses weißen Albums so eins zu eins, ja, nachgespielt wird. Sie haben ganz genau diese Songs auseinandergenommen, haben ganz genau versucht zu gucken, was werden da für Noten gespielt, aber auch zum Beispiel, was für Streicher sind da eingesetzt? Sind das wirklich Streicher? Sind die im Studio nochmal irgendwie verdoppelt worden oder haben sie die so eins zu eins angesetzt? Und das alles dann so nach und nach umzusetzen. Die Stimmen natürlich von Lennon und McCartney, die kriegen sie nicht so ganz hin, versuchen aber trotzdem zum Beispiel rauszufinden, wann hat Lennon eine Atempause genommen? Wie viel Platz hat er sich da gelassen? Und das dann eben so eins zu eins zu kopieren, eine ganz schön gute Herangehensweise, hat wahrscheinlich viel Zeit gekostet. Vielleicht hören wir da mal ganz kurz rein. Have you seen the bigger biggies in the starch white shirts? You will find the bigger biggies stirring up the dirt. Always have clean shirts to play. So hört sich das dann also an. Ich habe gelesen, dass Sie jede Menge Instrumente zusammengesucht haben, antike Instrumente. Warum denn dieser große Aufwand?
Well, I think what's important for the analogs is to not only to play exactly what the Beatles have played, but to play it on the original instruments, because that will give you the sound, obviously the same sound that the Beatles had. So when you play a 1964 Epiphone Casino through a 1964 Fox AC30, or through a Fender twin amp, it will sound different to someone playing a brand new Casino that's made today. The wood is changed, you get the pickups are different, so you get that authentic sound that the Beatles had, and it makes really all the difference.
Der große Unterschied ist es wirklich, wenn man diese antiken Instrumente hat, zum Beispiel einen Verstärker aus dem Jahr 1964, und zwar den Verstärker, den die Beatles auch benutzt haben, dann hört man das auch. Wenn das ein anderer ist oder gerade ein moderner Verstärker zum Beispiel, dann kommt da ein anderer Sound raus und dann schafft man es nicht, das Ganze so eins zu eins umzusetzen. Der Beatles-Biograf Mark Lewison sagte, sie würden die Menschen unterhalten und erziehen, als er eine Show von Ihnen gesehen hat. Was ist Ihnen denn wichtiger, der Unterhaltungsfaktor letztendlich oder dieser Lehrergedanke? Das sind ja eigentlich so zwei unterschiedliche oder vielleicht sogar gegensätzliche Dinge.
Yeah, I can understand, but I think the entertainment is probably the most important thing, because at the end of the day, the Beatles were an art form, but it's obviously entertainment. But I think what Mark Lewison meant is that when you watch the band playing and you know the sound, you know the album, so you get to hear, oh, that's that sound, and then you realize, oh, that's how they did that. That funny sound on that song is someone doing this with his hand, or it's someone with ice cubes in a glass, you know, mixing stuff, like in Cry Baby Cry, just a little part where there are ice cubes going around, you hear this little weird sound. So it's all the little things that make the difference.
Mm-hmm. Felix McGinn gerade eben erzählt, sehr interessant. Mark Lewison hat eine dieser Shows wohl gesehen und der Entertainment-Faktor ist ziemlich wichtig bei den Analogs, weil die Beatles natürlich auch eine unterhaltsame Band waren und gleichzeitig aber dieser erzieherische Gedanke daran ist, Leute, die dieses weiße Album so kennen, wenn die dann die Analogs auf der Bühne sehen und auf einmal sehen, wie zum Beispiel ja ein bestimmter Sound gemacht wurde, nämlich indem da ein Finger in einem Glas mit Eiswürfeln so hin und her gedreht wird, dann stellen sie auf einmal fest, ah, da kommt dieser Sound her. Und das ist dann natürlich sehr interessant und, würde ich behaupten, auch auf jeden Fall unterhaltsam. Es gibt ja auch diese avantgardistische Toncollage Revolution 9 auf dem weißen Album. Wie haben Sie die zum Beispiel hinbekommen?
It was a discussion within the band, Revolution Number 9. Are we going to do it or are we not going to do it? Because it's obviously something the Beatles never have played. But straight away we decided, you know, the analogs play Beatles albums start to finish, the albums that the Beatles, so they never played themselves, so it's all pretty new, and he decided we have to do Revolution Number 9, but how are we going to do that? So Bart van Poppel, who is our musical director, he sat down and he basically dissected the whole number nine, the Beatles number nine, and he recreated it, everything. So I did a lot of the voiceover stuff, and he recreated all these sounds and he put it together and he made his own number nine, which is actually very, very similar to the original number nine. And for the live shows, we decided, you know, you have this sound collage, what can we do? And we decided it's probably would work well as the soundtrack to a movie. So we can't imagine what went on in John Lennon's head when he was making this. So we had a Dutch video artist who's very, very famous in Holland called Jaap Drupsteen. And he created this movie. It all just locks together. And then all of a sudden you understand it's a completely new experience, because most people have the White Album, it comes to number nine, they probably, you know, take it off and then they stop, which means they miss the last song as well, the Ringo song right at the end. So now you get to see the whole thing, and I think you might appreciate it a little bit more. But it was a lot of fun to do.
Gar nicht so einfach, wie überhaupt umgehen mit Revolution 9. Die Analogs haben sich entschieden, das schon zu performen. Das ist ja so eine wirklich avantgardistische Klangcollage, auch auf diesem weißen Album. Und sie haben so ja das sehr minutiös auseinandergenommen. Felix McGinn macht viele der Voice-Over-Parts dann. Und weil sie nicht genau wussten, wie die Beatles das genau beabsichtigt haben, haben sich überlegt, vielleicht war das ja so eine Art, ja, Filmmusik, praktisch ein Soundtrack, den John Lennon sich dafür einen Film überlegt hat. Sie haben mit einem sehr bekannten holländischen Filmproduzenten zusammengearbeitet, der extra für diese Show so ein Video zusammengestellt hat. Und dazu läuft dann diese Klangcollage auch. Und das wird sich ziemlich interessant anhören. Eine Frage noch zum Schluss. Es heißt ja The Fab Four. Die Analogs aber sind zu fünft. You're yeah. five people.
Yeah, the Analogs are five and sometimes they're six, obviously, we will be six. That's quite simple to explain. And that is when the Beatles started recording in the studio at the stage, they decided we're not going to play live anymore. They could basically do whatever they like. So for us to recreate the sound on those albums, you need more people on the stage. The Analogs have a lot of people on stage with an orchestra and going on at the back. We do a lot of double tracking with the vocals and stuff. And sometimes there are like three guitars going on at the same time. So you need more people. So because we're trying to recreate the sound of the album, just means more people on stage.
Klar, die Beatles waren zu viert, aber haben eben im Studio viel experimentiert, haben da auch viele Sachen ja doppelt aufgenommen auf den verschiedenen Spuren. Die Analogs, wenn die das live nachspielen müssen, da müssen dann eben zum Teil mehr Leute, da sind noch viel mehr Leute involviert als nur diese fünf von den Analogs. Manchmal kommt noch ein Sechster dazu, es gibt wohl auch einen Chor und Streicher sind da zu finden. All das, um diesen wirklich einmaligen Sound vom weißen Album zu reproduzieren. Felix McGinn von der Beatles-Coverband The Analogs. Heute Abend spielen sie in Huxleys Neue Welt in Berlin, morgen in Hamburg im Meertheater und es folgen dann noch viele weitere Auftritte in Bremen, Hannover, Köln und weiteren Städten in Deutschland. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Thanks a lot for coming by.
Thank you very much.